Markus begrüßt heute Dr. Alexander Haldemann. Alexander ist der CEO der Publicis Group Schweiz und Global Chairman von Metadesign. Er studierte Wirtschaftswissenschaften in St. Gallen und promovierte an der Universität Zürich. Von 2001 bis 2016 führte er die Markenagentur Metadesign als CEO und Eigentümer. Er lebte während dieser Zeit in San Francisco, Kalifornien. 2016 verkaufte er seine Agentur an die Publicis-Gruppe. Nach der erfolgreichen Integration übernahm er die Rolle des CEOs der Publicis Group Schweiz. Die Gruppe hat rund 350 Mitarbeitende an den Standorten Lausanne, Genf und Zürich. Alexander unterrichtet an der Universität St. Gallen im Masterstudium den Kurs The Future of Branding. Er ist verheiratet, Vater zweier erwachsener Kinder und lebt in Zürich.
Alex, ich freue mich sehr, dass wir die Chance haben, endlich unser One-on-One zu machen. Wir hatten schon lange vor.
Danke, Markus.
Ich freue mich sehr, dass wir so ein paar Themen diskutieren können, die die Kommunikationsbranche, die Kreativindustrie interessiert. Bevor wir einsteigen, würde ich gerne mit dir so ein paar Einstiegsfragen durchgehen. Und die erste und die klassische Frage bei uns ist natürlich, hast du eine Lieblingsmarke?
Schweres Thema für jemanden, der sich mit Marken beschäftigt. Danke, Markus. Weißt du was, wir sehen uns ja öfters bei Monocle. Und Monocle finde ich eine klasse Marke, weil die stehen für etwas, die lassen sich auch nicht in die Enge treiben, wenn man sagt, Print ist tot. Die glauben an Print, die glauben an Radio und die machen das mit einem guten Stil, haben immer eine Meinung. Ich finde es toll, diese Marke hat eine Haltung. Marken mit Haltung, das ist meine Passion.
Was ich immer gut finde, they've got a different perspective.
Ja.
Also
ja.
Du gehst nie mit derselben Brille aus etwas raus, wenn du was gelesen hast, als du reingegangen bist. Perfekt. Die zweite Frage, mit wem würdest du gerne mal ein Bier trinken gehen?
Hast mich ertappt, ich trinke kein Bier, aber auf ein Glas Wein, da fällt mir jemand ein. Das reimt sich noch, wow. Ich höre sehr gern den Podcast The Rest is Politics mit Alistair Campbell und Rory Stewart. Und ich finde, die beiden Herren, die schaffen es, in der Welt der Unordnung unglaublich viel Perspektive, Ordnung, Klarheit reinzubringen mit einer starken Debattenkultur. Ist einer meiner Lieblingspodcasts, kann ich wirklich nur empfehlen.
Sind, glaube ich, auch beides Briten, wenn ich mich nicht irre. Ne?
Korrekt.
Die haben dann auch noch einen schönen Humor dahinter.
Aber an unterschiedlichen politischen Spektren. Das macht spannend.
Was ist dein Must-Read?
Ich habe keinen Must-Read. Aktuell habe ich ein ganz schönes Buch von meiner Schwester, einer Wien, die lebt in Wien. Die hat mir das Buch von Stefan Zweig, Die Welt von gestern, Erinnerungen eines Europäers. Das ist wunderschön geschrieben. Es hat aber auch eine tiefere Perspektive, wenn man es heute liest, kann ich nur empfehlen. Ich bin erst in der Hälfte, aber es ist eine halbe Empfehlung.
Was war dein schlimmster Service-Failure, den du erlebt hast?
Da gab es sicher einige. Ich habe ein Service Plus, etwas, wo ich finde, das macht eine Marke ausgezeichnet, dass die SBB mit ihren Mitarbeitern im Zug, wir reden oft davon, wie schafft man es, Mitarbeiter zu Markenbotschaftern zu machen und alles, was die SBB anbei mit ihrem Personal, wie die sich verhalten, mehrsprachig, auch in schwierigen Situationen, das finde ich großartig und da wird ein toller Job gemacht.
Und eine Downside?
Fällt mir jetzt gar keiner ein.
Gut, du bist ein Diplomat, alles klar, gut. Wie fängt dein idealer Tag an und wie hört er auf?
Ich habe eine schöne Routine, die ich fast immer versuche durchzuhalten. Ich fange den Tag an und starte nicht gleich von kalt auf, sondern ich lasse ihn so, gehe so schön gemütlich rein, mache einen Spaziergang, ich wohne in der Altstadt, trinke einen Espresso, stehe an der Bar, das ist der Tessiner in mir. Und dann Schritt für Schritt nach dem guten Kaffee komme ich in den Tag rein, gehe dann in die Agentur und dann bin ich warm gelaufen und kann mich um die Aufgaben mit den Kunden kümmern.
Also Italianita als erster Einstieg in den Tag.
Doch, ja, das ist so.
Und der Abendsabschluss ist dann?
Du, wenn ich Glück habe, komme ich nach Hause, verbringe den Abend ohne das Geschäft, das ist mir auch wichtig, mit meiner Familie, mit meiner Frau, den zwei Kindern, die leben im Ausland, deshalb, wenn die mal da sind, ist es umso schöner und dann versuche ich auch nicht über Business zu reden, sondern es gibt viele tolle andere Themen.
Berge oder Meer?
Berge, aber am liebsten südlich der Alpen, meine Wahlheimat ist Lago di Como, Lago Maggiore, wo die Alpen aufhören und der Süden anfängt.
Seefeld oder Bahnhofstraße?
Ich wohne in der Altstadt, Bahnhofstraße.
Streaming oder Kino?
Lieber Kino, viel zu selten.
LinkedIn oder Instagram?
Beides möglichst wenig.
Gut, okay, alles klar. Alex, lass uns zum ersten Thema kommen. Dieses Thema, das beschäftigt uns beide schon seit einer Weile. Und ich will mal meinen ganz persönlichen Einstieg, den ich in das Thema mit dir hatte. Weil damit hast du mir echt zu knabbern gegeben. Wir haben uns abends getroffen. Du berichtestest mir, dass unsere Studenten zwar ganz gut sind, aber sie hätten den Link zu Business und Creativity nicht verstanden oder wären dann nicht stark genug ausgebildet. Und das hat mich im Mark getroffen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich glaube, dass das etwas ist, was heute Geschäft ausmacht und in vielen Fällen der Differenzierungsfaktor ist. Aber da bist du eigentlich auch der Fachmann für und deswegen möchte ich das gerne ein bisschen mit dir diskutieren. Business of Creativity, was verstehst du darunter genau? Kreativität, Industrie, was ist das für dich?
Also eine große Schwäche, die ich im Marketing immer wieder sehe, ist, dass wir mit ganz vielen Begriffen rumballern und jeder unter jedem Begriff etwas anderes versteht und dann kreieren wir neue Begriffe und Kreativität ist auch so einer. In der Psychologie gibt es eine Definition, die ich sehr passend finde, die sagt, Kreativität muss zwei Voraussetzungen erfüllen. Die Voraussetzung eins ist, es muss neu, original, die Angelsachsen benutzen den Begriff original idea, also etwas Neues sein, das ist die eine Voraussetzung. Die zweite Voraussetzung ist, es muss wirksam sein. Also Kreativität ist die Fähigkeit, wirksam zu sein. Und wenn beides zusammenkommt, dann ist es Kreativität. Und das ist auch das Geschäft, in dem wir sind. Wir versuchen, kreative, neue Dinge fürs Marketing möglich zu machen. Aber diese neuen Dinge müssen auch eine Wirkung am Markt erzeugen.
Viele Unternehmen, die werden vielleicht jetzt in dem sagen, ja, das ist doch klar, das ist doch gegeben, das können wir doch. Wie ist deine Einschätzung? Siehst du das auch so oder ist das eher eine Geschichte, wo man sagt, das ist unterbelichtet?
Viele Unternehmen, gerade auch im Schweizer Kontext, wo wir starke Business-to-Business-Unternehmen beispielsweise haben, die sind sehr stark in Innovation, in neuen Produkten lancieren. Wo wir immer einen Beitrag leisten können, ist, wie bringe ich es an den Markt? Mit welchen Ideen bringe ich es an den Markt? Wie kann ich diese Brücke zum Konsumenten schlagen, dass das wirklich auch funktioniert? Und da leisten Agenturen einen großen Beitrag. Unsere Hauptaufgabe dort ist es, den Konsumenten, die Kultur, den Zeitgeist zu verstehen und Wirkung zwischen dem Produkt oder dem Angebot und den Kundinnen zu schaffen.
Da würde ich gerne nochmal nachhaken, weil was du sehr gerade sagst, über Schweizer Unternehmen, innovativ, Hidden Champions, sehr technologieorientiert. Und in dem Fall heißt ja Innovation nicht unbedingt kreativ, sondern eher ingenieursmäßig durchdacht. Da sitzen dann Menschen, die ganz rational eine Entscheidung treffen, die genau wissen, worauf sie hinaus wollen, die an der Formel arbeiten und dergleichen. Das ist doch genau das Gegenteil von dem, was der Markt dann braucht. Wie überzeugt man diese Menschen, dass man dann doch kreativ sein muss?
Es ist die One-Million-Dollar-Frage, die du jetzt gerade stellst. Meine Erfahrung mit Ingenieuren, ich durfte jetzt gerade an einem Robotics-Startup arbeiten, das wirklich durch die Decke geht, River. Ganz toll, toller CEO, tolles Team. Alles fantastische Ingenieure. Ganz weit weg vom Marketing. Und wenn man sich Zeit nimmt, Marketing erklärt, in diesem Fall auch Branding erklärt, warum muss ein Name kurz sein? Warum muss er eine gute Tonalität haben? Warum ist es wichtig, prägnant zu kommunizieren? Dann wird das verstanden. Aber es braucht die didaktische Komponente. Also man darf nicht mit der Lösung gleich durch die Tür kommen, sondern man muss diese Kunden dann auch auf dem Weg mitnehmen und gemeinsam das entwickeln. Wenn man gemeinsam entwickelt, dann entstehen tolle Lösungen.
Wenn ich mir das anhöre, dann bin ich sehr bei dir. Wenn ich mir jetzt aber den klassischen Kreativen angucke, der, ich sag jetzt mal, morgens um 10 ins Büro kommt, weil er abends nach dem Brainstorming und die Ideen so gut waren, noch mit dem Team eingetrunken hat. Ich mal jetzt bewusst schwarz-weiß und Stereotyp.
Das tust du, aber ist okay.
Naja, ist schon lustig, um 10, nur vor 10 einen Termin in der Agentur zu kriegen. Also das ist schon lustig. Ja.
Für alle, die jetzt hier sind, es ist 15.15 Uhr.
Eben, genau, alle sind wach. Nein, aber wenn ich mir jetzt diese klassischen Stereotypen angucke, der kreative Mensch in der Agentur, der Creative Director, der ein Team hat von Menschen, mit denen er daran gearbeitet hat, diese Idee zu erarbeiten, die wahrscheinlich auch aus einem irgendeinem irgendein Heureka-Moment entsteht. Wie kriegst du so jemanden zusammen mit jemandem, der sich jahrelang über eine Formel, über einen Algorithmus oder irgendeine Mechanik an einem Roboter Gedanken macht? Wie passt das zusammen?
Es ist ganz wichtig, Kreativität hat auch eine Methodik. Kreativität hat Systematik, Kreativität hat auch Erfahrungswissen. Machen wir es am Beispiel von Markennamen. Markennamen müssen Voraussetzungen erfüllen. Dann gibt es ein komplexes Markenrecht, es gibt ein Firmenrecht, man muss Markennamen international schützen können, es gibt Tonalität, man muss Sprachen testen. Wenn man das nicht weiß, du arbeitest für ein Startup, das morgen vielleicht in Japan tätig sein, natürlich musst du gucken, was der Name linguistisch in Japanisch bedeutet. Das ist eine Hausaufgabe, die man machen muss. Aber dann gibt es auch dieses Momentum, wo du sagen kannst, hier passiert etwas Besonderes. Ich erlebe das besonders stark, wenn man interdisziplinäre Teams hat. Wir haben bei uns in den Teams, wenn wir an Markennamen arbeiten, jetzt um dem Beispiel zu bleiben, da sind Linguisten dabei, da sind Journalisten dabei, da sind Kreative, die aus der Grafik kommen dabei, weil die in bestimmten Markennamen schon visuell etwas sehen. Wir versuchen das auch sprachlich zu mixen und da passiert etwas Besonderes. Das wird keine Maschine können, weil Maschinen sind gut, bestehendes Wissen zu reflektieren, bestehendes Wissen zu verarbeiten, systematisch zur Verfügung stehen. Maschinen sind da der Assistent, aber der Schöpfer ist der Mensch.
Wie siehst du heutige Kundenbriefings? Sind die besser, sind die schlechter? Was fehlt oder was macht ein gutes Kundenbriefing für dich aus, dass eine Agentur dann ihre maximale Kreativität da einbringen kann?
Ich muss ganz ehrlich sein, wenn der Kunde ein Briefing schickt, dann ist es meistens schon zu spät für echte Kreativität. Das liegt in der Natur der Sache. Briefings beschreiben die Anforderungen der Lösung. Die beschreiben einen engen Lösungskorridor. Aber sie beschreiben nicht, was die tatsächlichen strategischen Herausforderungen sind. Die beste Arbeit, und das ist auch ein Tipp an alle Kundinnen und Unternehmen, die da draußen sind, setzt euch mit den Agenturen zusammen, setzt euch mit euren Partnern zusammen, nehmt euch Zeit für die Beschreibung der strategischen Herausforderungen. Was sind die Parameter, die die Strategie bestimmen? Where is the challenge? Und geht erst dann in die Lösungsdefinition. Also dieses gemeinsame Arbeiten auf Augenhöhe. Ich kann ein ganz einfaches Beispiel machen. Man bekommt eine Mediastrategie für ein Unternehmen, das die Gen Z erreichen will. Ist das eine Frage der Mediastrategie oder ist es vielleicht auch eine Frage der Markenarchitektur? Sollte man vielleicht einen Mehrmarkenansatz wählen? Oder ist es eine Frage des Pricings? Oder ist es eine Frage der Value Proposition? Da gibt es ganz andere Lösungsansätze. Und wenn man im Briefing hereingeht, dann ist der Lösungsweg eigentlich schon halb gegangen.
Das heißt ja, dass du vielen Unternehmen erst bei der Problemdefinition helfen willst, bevor man in die Lösung reingeht. Ist das Defizit auf Unternehmensseite, dass man sich den Problemen vielleicht gar nicht stellt und sagt, da hilft uns jetzt eine Agentur, indem wir eben den, ich mache es jetzt mal ganz platt, den netten TikTok-Account aufmacht?
Ja, das ist die Problematik mit der Fragmentierung des Marketings. Wir benutzen ja gerne den Begriff Silos. Man denkt in diesen Silos, man sucht Lösungen in den Silos und kommt häufig nicht dazu, den Blick auf das ganze Große zu werfen. Und ich glaube, Agenturen sind am besten darin, da sie vergleichbare Probleme und Herausforderungen in anderen Unternehmen und Branchen bereits gelöst haben, sind am besten dann, wenn sie einen Blick aufs Ganze haben können.
Jetzt muss ich mal nachhaken. Du als CEO der Publicis in der Schweiz, dazu gehören Marken wie Saatchi & Saatchi. Ich habe mir mal gemerkt, Bagels of Berkeley, die sich mit Social Media Accounts beschäftigen, bis hin zu Meta-Designs. Ihr bietet ja die Silos an.
Ertappt. Sehr gut ertappt. Well done. Lass uns darüber sprechen, was das beste Agenturmodell ist in der aktuellen Zeit des Marketings. Wir haben einen Ansatz. Wir glauben an die Spezialisierung. Wir glauben, dass es tiefes Wissen in den einzelnen Disziplinen des Marketings braucht. Selbstverständlich kannst du zu einer Werbeagentur gehen und Branding anfragen. Und die meisten Werbeagenturen werden dir auch antworten, das machen wir. Ich glaube nicht, dass sie es können. Da braucht es einen Branding-Spezialisten. Du kannst zu einer Mediaagentur gehen und die kann dir ganz in der Tiefe die Medialösung anbieten, aber die kann dir keine Werbung machen. Wir brauchen CRM-Spezialisten, E-Commerce-Spezialisten, das ist alles, was wir bei uns in der Gruppe anbieten. Wir glauben also an die Spezialisierung der einzelnen Agenturen. Wir glauben aber auch, dass es ganz wichtig ist, sie zusammenzubringen in Kundenlösungen. Und wir nennen diese Strategie Power of One. Das heißt, die einzelnen Agenturen spielen in der Spezialisierung für den Kunden, aber wenn wir sie brauchen und ein Kunde das anfordert, dann bringen wir sie alle zusammen. Wir haben dazu eine Analogie, die nennt sich Two Shirts. Jeder spielt für seinen Fußballverein und die Besten spielen ab und zu für unsere Nationalmannschaft, die Power One Nationalmannschaft. Und dieses Modell, damit sind wir sehr erfolgreich.
Ist die Art der Kreativität, die du in den unterschiedlichen Disziplinen brauchst, ähnlich?
Ich weiß, worauf du hinaus willst. In der Werbung braucht man ganz viel Kreativität, in Media will man sie nicht.
Genau.
Mein Verständnis von Kreativität ist eine andere. Ich glaube, in jedem Geschäftsbereich braucht es Kreativität, den Willen, eine neue Lösung zu finden, nicht immer das Alte gleich zu machen, innovativ zu sein, wenn du möchtest, und gleichzeitig eben auch Wirkung zu erzeugen. Und insofern glaube ich, dass wir als Agenturen auch das Privileg haben, Menschen zu haben, die nicht immer den gleichen Weg gehen wollen, sondern bewusst nach neuen Lösungen suchen. Und wenn du so möchtest, ist das auch eine der Führungsaufgaben in einer Agenturgruppe, in allen Bereichen den Willen nach außergewöhnlicher Kreativität nach vorne zu stellen. Aber wie gesagt, aus meiner Sicht nicht nur ein Privileg für die sogenannten Kreativen, sondern von allen Mitarbeitenden in Agenturen.
Mir schießt die ganze Zeit ein Begriff durch den Kopf, den der gute alte Ted Levitt, der ehemalige Marketing-Guru der Harvard Business School, benutzt hat. Den hat das immer Marketing Imagination genannt, Marketing-Vorstellungskraft. Dass wir die Vorstellung haben, wie die Zukunft aussieht, losgelöst von Strategien oder irgendwelchen formellen Papieren, sondern dass man sich eine Zukunft vorstellen kann, die eben in das Leben der Menschen passt und sich damit auseinandersetzt, aus Sicht dieser Menschen eine Vorstellungskraft zu entwickeln, was eine gute Lösung für die ist. Und das umschreibt, glaube ich, auch nochmal ganz gut von einer anderen Perspektive diese ganzheitliche Sichtweise auf das, was es dann im Endeffekt den Unterschied macht. Hängt ja davon ab, ob du deinen Kunden verstanden hast oder auch nicht.
Das ist auch dort, wo unser Sweet Spot ist und wo wir auch den Sweet Spot suchen. Wir als Publicis Group müssen überall, wo wir für den Kunden tätig sein dürfen, müssen wir eine gewisse Magie erzeugen. Weil sonst ist es ganz klar, dann hole ich es mir ins Haus, es ist günstiger. Aber dadurch, dass wir das Verständnis in den verschiedenen Marketingdisziplinen haben, das Erfahrungswissen haben, können wir Magie erzeugen. Das ist auch meine Antwort auf die Frage, was wird AI für Agenturen bedeuten? Ist ganz klar, es gibt zwei Bereiche, wo AI für uns relevant ist. Wenn du es so willst, gibt es einen Spruch von meinem Kollegen Justin Billingsley, guter Beobachter des Marktes, sagt, AI eats from the tail. AI ist hinten weg und es ist ganz klar, wir werden massive Effizienzgewinne haben. Wir werden ganz, ganz viel Effizienzen in dem Longtail unseres Business haben. Diese Effizienzen werden nicht bei den Agenturen bleiben. Die geben die Agenturen an die Unternehmen weiter und die Unternehmen werden sie an die Kunden weitergeben. Aber dann ist der Bereich vorne, wo der Mensch und die Maschine interagieren. Und dort können Agenturen unglaublich viel Magie erzeugen. Und diese Magie schafft Einzigartigkeit und das ist eine ganz große Chance für das Marketing als Ganzes.
Wie muss ich mir das vorstellen, dass ein Kreativer zusammen mit einer künstlichen Intelligenz etwas an der Schnittstelle zum Kunden verbessert? Wie macht man das? Wie siehst du das heute? Gibt es da schon Erfahrungen aus eurer Sicht, was da erfolgsversprechend ist?
Absolut. Es gibt verschiedene Modelle, wie das Agenturen machen. Der Publicis Weg ist der folgende. Wir haben vor 10 Jahren sehr stark in Daten investiert. Kundendaten, primäre Kundendaten und bauen jetzt unsere proprietären Lösungen. Und das Ziel ist, dass Unternehmen mit uns Zugang zu Kunden haben wie nirgends sonst. Vielleicht noch bei einer Meta, vielleicht noch bei einer Google, aber dass wir die einzige Alternative dort sind. Dort haben unsere Kreativen einfach mehr Wissen und können dank diesem Wissen bessere Lösungen bauen. Es gibt aber auch andere Wege, dass man kleine, spezialisierte Agenturen, vielleicht auf einen kleinen Bereich, die sind in der Lage, viel mehr Möglichkeiten zu erproben mit gängigen Artificial Intelligence Solutions, die von the shelf kommen. Die werden befähigt und können das, was größere oder mittelgrößere Agenturen können, dann auch selber tun. Wenn ich in die Glaskugel gucke, so mittelgroße Agenturen, Full Service steht häufig daran, das wird schwierig, weil die haben weder die proprietären eigenen Lösungen und werden angegriffen von den kleinen, sehr spezialisierten, fast Freelance-Organisationen. Dort wird es schwierig.
Wo siehst du da den Weg hingehen? Wie siehst du diese Aufgabenteilung ganz konkret? Ist es, dass wir neben uns jemanden im Team sitzen haben, der quasi die KI im Team ist? Oder ist es jeder, der mit der KI durch die Gegend rennt? Oder ist es die KI-Abteilung, die das koordiniert?
Ganz klar, jeder mit der KI. Jeder wird Instrumente zur Hand bekommen, die seine Arbeit besser machen, schneller machen und ihn dadurch befähigen, die Zeit dazu investieren, wirklich in kreative Lösungen zu gehen. Also das Einzigartige, das Neue zu schaffen, das dann eben auch diese Wirkung erzeugt. Wir haben vorhin über das Beispiel Naming gesprochen. Ja, ich kann heute viel schneller Namen testen. Früher mussten wir Namensexperten in allen Ländern on hold bereit haben. Das machen wir nach wie vor immer noch, aber man kann den Vortest machen. Funktioniert es nicht? Und ich bin wirklich ein großer Freund, Markus, von dem Kreativität braucht auch einen systematischen Ansatz. Nur auf diesem soliden Grundfundament kann wirklich Einzigartiges entstehen.
Wie siehst du die Schweiz im kreativen Wettbewerb? Wie siehst du die Schweiz als Standort für Versuchslabore? Probieren wir hier mehr aus und früher als andere? Wie siehst du das im Bereich der kreativen Industrien?
Du weißt, ich bin Schweizer und ich bin mit ganzem Herzen Schweizer und ich finde, wir haben ein fantastisches Land und wir haben eine kreative Industrie, auf die wir stolz sein dürfen. Wir haben tolle Kundinnen, es gibt großartige globale Marken, toll, was wir hier in der Schweiz haben, in der Finanzindustrie, Luxussegment, B2B, also wir haben auch tolle Kundinnen, mit denen wir großartige Arbeiten machen können. Ich glaube auch, dass die Mehrsprachigkeit uns hilft, das heißt, in einem komplexeren Kontext zu denken in allen Lösungen. Wenn ich global denke und das auch mit deinen Kolleginnen in den UK und in den USA vergleiche, dann fallen mir zwei Dinge auf. Das erste ist, es wird größer gedacht, es wird ambitionierter gedacht, man will mehr in kürzeren Zeitpunkt erreichen. Da stehen wir Schweizer häufig ganz bescheiden hinten an. Und das zweite ist, wenn wir global arbeiten in unseren Teams, dann sind es immer die Angelsachsen, die noch einen Zacken drauflegen, sei es in der Servicequalität, sei es in der Delivery. Und wir haben es vielleicht manchmal in der Schweiz ein bisschen zu bequem. Der Wettbewerb ist größer und das spürt man bei diesen Kollegen. Und wenn wir jemanden auf einen internationalen Pitch nehmen, der aus der UK geleitet wird, ja, da geht's zur Sache. Also das ist ein anderes Tempo. Da finde ich, da können wir uns in der Schweiz ein bisschen was davon abschauen. Ich bin sowieso der Ansicht, manchmal machen wir es uns zu gemütlich. Ein Blick über den Tellerrand, international denken, international arbeiten, das tut uns gut, das macht uns noch besser. So Markus, jetzt sprechen wir über CMO und Rolle CMO. Es gab ja in der Harvard Business Review einen Artikel, der hat vor ein paar Jahren über the death of the CMO gesprochen. Und das beobachten ich jedenfalls, dass immer weniger Marketingvertreter, Marketingkompetenz in der Chefetage da ist, selten auch im Verwaltungsrat. Ja, wie beurteilst du das? Was für eine Zukunft hat der CMO in Unternehmen?
Na, da erwischst du bei mir ein Steckenpferd. Es gab vor Jahren mal diesen Titel, BMW schafft den CMO ab und hat aufgehört, einen Marketingvorstand zu haben. Was aber keiner mitgekriegt hat, ist, dass die Aufgaben der marktorientierten Führung auf die Schultern aller anderen Vorstände verteilt haben und jeder zumindest eine Marktverantwortung hatte und einige maßgebliche Marketingverantwortung hatten. Damals gab es noch einen Herrn Reitzle bei BMW, der gesagt hat, ich kann das nicht einem aufdrücken, das muss der ganze Laden fahren. Und die Denke ist etwas, die, glaube ich, häufig verloren geht. Das ist eine sehr intelligente und eine sehr fortschrittliche Denke, wie ich den glaube. Aber das ist ein Grundproblem unserer Disziplin, dass sich viele nicht darüber klar sind, was eigentlich Marketing bedeutet.
Erklär das doch mal.
Ich mache es mit dem alten Heinz Weinhold. Es ist marktgerichtete und marktgerechte Unternehmensführung. Und damit sind wir, glaube ich, auch beim Kernproblem des CMOs. Wir reden jetzt über einen Chief Revenue Officer, wir reden über einen Chief Sales Officer, wir reden über einen Chief Commercial Officer, wir reden über einen Chief Operational Officer. Und komischerweise gibt es dann auch noch irgendwelche CEOs, die sagen, ich übernehme die marktorientierte Führung. Also nicht überall, wo Marketing draufsteht, ist Marketing drin. Oder andersrum gesagt, dort, wo Marketing draufstehen sollte, ist manchmal gar nicht Marketing drin. Und deswegen ist es aus meiner Sicht eine Diskussion, die man eigentlich davon führen muss, versteht ein Unternehmen insgesamt, dass es einen Markt braucht, an dem es sich beweisen muss? Oder glaubt man immer noch, dass man mit einer Vergaser-Innenbeleuchtung und einer Kolbenrückholfeder, die man im Markt entsorgt, überleben kann?
Ja, da sprichst du was ganz Wichtiges an. Inzwischen wird ja auch schon gesagt, muss man diese Rollen aufteilen? Braucht es einen Chief Growth Officer? Braucht es einen Chief Marketing Officer? Ich glaube nach wie vor, dass gerade jetzt in Zeiten von Komplexität, in Zeiten von stärkerer Technologisierung, in Zeiten von Fragmentierung der Marketingdisziplin, dass es den CMO braucht. Weil Es gibt ein paar Aufgaben, die sind nicht delegierbar. Für was stehen wir? Was zeichnet uns aus? Was ist unser Nordstern? Welche Kompetenzen haben wir? Für was stehen wir ein? Positionierung, klassische Positionierung, normatives Marketing. Zweite Architektur. Wie gehen wir dahin? Und diese Aufgaben, wenn die aus der Chefetage verschwinden, dann hat ein Unternehmen über kurz oder lang Schwierigkeiten, weil es nicht mehr die Klarheit hat, die es braucht für den Erfolg am Markt.
Ich gehe da 100% mit dir. Ich glaube aber auch, dass teilweise durch diese multiplen Disziplinen, was du als Fragmentierung bezeichnest oder die Vielfalt der Silos, die wir inzwischen haben, jährlich kommt eine neue Aufgabe hinzu. Ich glaube, wir werden zum Beispiel in den nächsten Jahren unheimlich viel sehen, was sich in Richtung Live-Communication bewegt. Und auf einmal wirst du hingehen und brauchst auf einmal in den Live-Communication-Management-Team-Stack irgendwas. Und wenn ich mir angucke, wie viele Bereiche im Marketing inzwischen dazugezählt werden oder eben noch nicht, dann hast du halt die Herausforderung, dass du unheimlich tiefe Expertise, darüber haben wir eben im Agenturthema schon gesprochen, tiefe Expertise hast und auf der anderen Seite aber auch Leute brauchst, die das insgesamt verstehen. Also dieses T-Shaped Model of Competence, wie man das immer nennt. Und ich glaube, dass man nicht unbedingt, und jetzt darf mir jeder CMO es bitte nachsehen, dass das unbedingt ein Marketingmensch sein muss, der die Klammer zusammenhält. Das kann auch ein sehr guter, denk mal an Steve Jobs,
absolut,
mit 8 Direct Reports. Tim Clark hat 15 Direct Reports, die er alle zusammenhält und quasi auf den Markt ausrichtet. Also insofern ist mir diese Funktion des CMOs zwar wichtig, aber eher vom Inhaltlichen als vom Titelmäßigen her.
Wie das heißt, völlig egal, aber es muss gemacht werden.
Ja.
Wenn ein Unternehmen keine Klarheit darüber hat, wer es ist und wie es mit den Kunden kommunizieren will, dann hat es über kurz oder lang eine Schwäche.
Ich glaube, eine der wichtigsten Aufgaben, die ein CMO oder derjenige, der für die Kundenorientierung und Marktorientierung verantwortlich ist im Unternehmen, sollte sich vor allen Dingen darum kümmern, dass die richtigen Mitarbeiter nachkommen und die richtigen Mitarbeiter ins Unternehmen reinkommen und vor allen Dingen auch die Aufgaben bekommen, die heute wichtig sind. Ich sehe gleichzeitig viele Personalsuchstrategien, wo sich viele Führungskräfte versuchen rauszuziehen und gar nicht in der Selektion dabei zu sein, sondern sagen, das sollen Externe für mich machen. Ich möchte da gar nicht involviert sein, die neuen Talente auch mit auszuwählen. Ich würde das Gegenteil raten. Ich würde raten, jedem CMO auf die Talente, die er für sein Unternehmen braucht, selbst ein Auge zu haben und das nicht zu weit wegzugeben. Es kam gerade von Deloitte in den letzten 2 Tagen eine Meldung, dass zum Beispiel IBM jeglichen Stopp von Neueinstellungen aufgehoben hat und gegenüber dem Jahr 2024 doppelt so viele neue Talente einstellen will, weil sie gemerkt haben, dass KI zwar schön ist, aber eine KI nicht kontextgetrieben ist, nicht sensitiv ist und deswegen viel mehr Menschen gebraucht werden, die sich darum kümmern, so ein Unternehmen KI-ready zu machen. Und ich glaube, dass das, was wir in den letzten Monaten und Jahren gesehen haben, auch dieser schöne Spruch von dem Chief Creative Officer, ich brauche keine Mitarbeiter mehr, ich habe meine Maschinen, dann wächst da keiner mehr nach. Ich glaube, das ist eine Sackgasse, die man gerade feststellt, die sich so ein bisschen einebnet. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, sollte ein CMO derjenige sein, der versucht, den Draht zu den neuen Mitarbeitern zu halten. Du hast es vorhin gesagt, wir reden über Kultur, wir reden über Kreativität, wir reden über Werteveränderungen. Und wenn du da nicht dran bist an dem, was bei der neuen Generation, der da kommt, lass sie uns nicht XYZ nennen, sondern einfach die Jugend, die in die Unternehmen reinkommt. Wenn du da nicht dabei bist, vergibst du dir unheimlich viel als Differenzierungsfaktor.
Kann das nur unterstützen und ist etwas, von dem ich tief überzeugt bin. Wir brauchen diese jungen Talente, weil wir versuchen ja auch die Konsumentin von heute und morgen zu verstehen und dazu brauchen wir diese frische Energie. Da mag nicht handwerklich schon alles da sein, aber die Perspektive ist wichtig. Ich empfehle den Talenten, die bei uns neu in die Agentur kommen, immer auch präsent zu sein. Ich äußere mich jetzt hier, ich bin kein Freund des Homeoffice. Ich glaube, gerade für junge Talente ist ganz, ganz wichtig, die Präsenz, physische Präsenz zu haben, aufzunehmen, da zu sein, zuzuhören, einzubringen. Und ich beobachte mit großer Freude, wie sich ein paar Talente bei uns entwickeln. Die Sprünge sind riesengroß und das macht Freude, das zu sehen. Aber das ist auch wertschöpfend für uns und unsere Kunden.
Man muss auch eine andere Freiheit geben. Man darf nicht erwarten, dass erst das Curriculum gelernt wird, sondern eigentlich geht es ja darum, dass man eine Lernkurve bei den Mitarbeitern initiiert, die schneller ist als das, was sie bisher geleistet haben und dem Unternehmen schneller was bringt. Und das heißt ja nicht immer, dass man denselben langsamen Lernprozess nehmen muss, den man vielleicht als Führungskraft selber damals gemacht hat. Und was ich immer wieder merke, ist, Seniorität ist heute keine Garantie mehr für Erfolg.
Absolut, absolut. Verantwortung abgeben, involvieren, Aufgaben übergeben. Da funktioniert nicht immer alles, das sehe ich auch, aber da funktioniert sehr, sehr vieles und es bringt uns voran. Vielleicht noch eine Kerbe, ich versuche die Studenten, die ich habe, sie sage ich immer und Studentinnen sage ich immer, geht in die Agenturen. Da erlebt ihr die Fragen, die Unternehmen im Marketing nicht selber lösen können, in einem kreativen, interdisziplinären Umfeld. Wenn man diese Herausforderung haben will, dann ist die Agentur eine gute Lösung.
Das war's für heute. Worum geht es beim Geschäft mit der Kreativität tatsächlich? Wie müssen in Zukunft Kunden und Kommunikationsagenturen in einer Welt zusammenarbeiten, die immer mehr durch Fragmentierung und Technologisierung geprägt wird? Sollten in einer solchen Welt die Tage des guten alten Briefings nicht besser gezählt sein? CMOs gelten inzwischen auf Vorstandsebene als vom Aussterben bedrohte Spezies. Zudem existieren mit dem Chief Revenue Officer, dem Chief Commercial Officer und dem Chief Growth Officer weitere Häuptlinge, die sich um Märkte und Kunden kümmern wollen. Wie sieht die zukünftige Rolle von CMOs aus? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als Alexander und Markus, könnt ihr auf unserem LinkedIn-Channel eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören! Der St. Galler.